Ein Auswanderer von der schleswig-holsteinischen Nordseeküste wurde zu einem der einflussreichsten Bürger New Yorks. Die Heider-Filmemacherin Martina Fluck hat die Lebensgeschichte von Ludwig Nissen recherchiert und zu einer Dokumentation verarbeitet. Der Film wird am Sonntag, dem 21. Januar, im Kino Lichtblick an der Süderstraße gezeigt. Zuvor präsentiert Martina Fluck mit Die große Sturmflut von 1962 an Schleswig-Holsteins Nordseeküste ein weiteres ihrer Werke. Zeitzeugen erzählen darin von ihren Erlebnissen während der Flutkatastrophe. Andreas Kuballa hat die Filmemacherin zum Interview getroffen.
Der Januar wird aufregend. Es gibt eine Doppelmatinee am 21. Januar hier bei uns im Kino Lichtblick. Erzähl ein bisschen was. Was wird gezeigt?
Also erstmal ist es die erste reguläre öffentliche Vorführung meines neuen Films, Ludwig Nissen. Der ist bis jetzt nur zweimal auf Festivals gezeigt worden. Einmal auf den Husumer Filmtagen und das zweite Mal auf den Nordischen Filmtagen in Lübeck. Und das ist jetzt die erste Vorführung außerhalb des Festivals. Und natürlich auch deswegen, weil ich in Heide, in meiner Heimatstadt, gerne den Film als erstes präsentieren möchte.
Worum geht's bei Ludwig Nissen und wie ist der Film entstanden?
Es geht um Ludwig Nissen, den erfolgreichsten Auswanderer Schleswig-Holsteins, glaube wahrscheinlich aller Zeiten. Der ist als 16-Jähriger Ende des 19. Jahrhunderts ausgewandert und hat sich vorgenommen, ja, ich werde jetzt ein ganz bekannter, berühmter Geschäftsmann. Und das ist schon ziemlich vermessen, denn er hat ja nur die Volksschule besucht und war Sohn eines Handwerkers, eines Tauemachers, eines Rebschlägers. Aber der war sich ganz sicher, mit 16 Jahren, er eigentlich noch ein Kind, er wird das schon hinkriegen. Naja, am Anfang hat das natürlich nicht so geklappt und er war erstmal Schuhputzer und Tellerwäscher, aber er hat sein Ziel nie aus dem Auge verloren und war wirklich so erfolgreich, dass er später in den Captains of Industries von New York gelebt hat. Also das sind diejenigen, die Anfang des 20. Jahrhunderts die Geschicke von ganz Amerika, von New York aus dirigiert haben. Also Nissen war ein ganz enger Freund von Roosevelt, das hat ihm dann im Ersten Weltkrieg auch das Überleben gerettet, denn da wurde es für die Deutschen etwas ungemütlich in New York.
Also die klassische Karriere vom Tellerwäscher zum Millionär, kann man sagen. Heute erinnert noch das Nissenhaus in Husum an diesen Auswanderersohn. Warum denn eigentlich?
Ohne Ludwig Nissen gäbe es das Nissenhaus nicht. Ludwig Nissen hat ja sehr viel Geld gemacht. Er wurde ein bekannter und einflussreicher Juwelenhändler. Er hat mit Edelsteinen gehandelt, mit Perlen gehandelt, hatte in Paris ein Geschäft, genauso wie auf der Fifth Avenue von New York. Er war also international tätig und wirklich, wirklich richtig, richtig reich. Und hat sich selber davon erstmal ein kleines Schloss gebaut in Brooklyn und sich ein paar Pferde angeschafft, was man so tut, ein paar Autos angeschafft, aber nur eine Frau und die hat leider keine Kinder bekommen und deswegen hatte das Ehepaar am Schluss halt wirklich richtig viel Geld über und dann hat er an seine Heimatstadt Husum gedacht und das ist ja eine amerikanische Tradition. Es gibt, Carnegie hat mal den Spruch gesagt, es ist nicht schlimm, viel Geld zu verdienen, aber es ist schlimm, reich zu sterben. Also es ist eine Tradition in Amerika, dass man am Schluss sein viel erwirtschaftetes Geld irgendwo hinspendet. Und dieser Tradition, ganz amerikanisch, ist Nissen treu geblieben und als Deutscher hat er dann gedacht, ja, das gebe ich doch dann meiner Heimatstadt. Mit der Auflage davon ein Museum und ein Volkshaus zu bauen, also auch die Bücherei und dieses Prinzip, dass das halt nicht nur ein Museum ist, ist in diesem ganzen Konstrukt schon drin gewesen. So hat er sich das gedacht, das sollte auch Volksbildung sein.
Wie bist du die Spurensuche angegangen?
Erstmal ist Ludwig Nissen für mich so ein Herzensprojekt, weil ich andauernd ein- und ausgegangen bin im Nissenhaus und ich mich immer gefragt habe, warum heißt das Haus jetzt Ludwig Nissenhaus? Und man sieht davon eigentlich da drin so gut wie gar nichts oder sah so gut wie nichts. Jetzt hat sich das ein bisschen geändert. Wir haben dann doppelte Spurensuche gemacht, einmal natürlich in New York selber, in den Archiven, besonders in Brooklyn, in der Brooklyn Library. Dort im Archiv gab es eine ganz tolle Mitarbeiterin, die uns geholfen hat. Und es ist verrückt, wenn man das eingibt ins Internet, Zeitungsartikel über Ludwig Nissen, bekommt man 3.595 Einträge. Dann habe ich mich also durchgewurscht und habe gedacht, okay, ich guck mal, in welchem Eintrag jetzt Ludwig Nissen mehr als 4 oder 5 Mal erwähnt wird, damit man halt sich so runterstuft. Dann sind es eben nur noch 200. Man kann ja wirklich am Schluss hier nicht 3000, über 3000 Artikel lesen. Und da wurde auch schon klar, wie einflussreich er ist. Und im Grunde hat sich während der Recherche für mich und während der Recherche, die parallel dazu im Nissenhaus für eine Ausstellung gemacht worden ist, erst herausgestellt, dass wir jetzt nicht irgendwie eine Auswanderergeschichte recherchieren, sondern welche Bedeutung Ludwig Nissen halt wirklich in Amerika und in New York auch hat. Und der Film wird ja auch in der Brooklyn Library jetzt gezeigt, weil er so ein wichtiges Mitglied der Brooklyner Gesellschaft war.
Wenn man deine anderen Filme sieht, sind die auch szenisch inszeniert, um den Biografien auf die Spur zu kommen? Wie ist das bei dem Ludwig Nissen-Film?
Ja, tatsächlich ist es nicht inszeniert. Es ist ein richtiger Dokumentarfilm, trotzdem ohne Kommentar. Das ging gut, weil ich hatte wunderbare Menschen, die sich für Ludwig Nissen engagieren und über ihn recherchieren, seinen Biografen, dann eine Mitarbeiterin aus dem Nissenhaus und wie gesagt die Mitarbeiterin in der Brooklyn Library, und die erzählen uns aus seinem Leben, vernetzt mit diesen vielen Zeitungsausschnitten, wo man auch viel von ihm erfährt, und einem erstaunlich großen Fotoarchiv, denn man darf nicht vergessen, wir bewegen uns jetzt Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, aber dadurch, dass Nissen Geld hatte, hatte der natürlich auch die Möglichkeiten zu fotografieren, und es gibt halt eine ganze Menge Fotomaterialien, und wir haben halt seinen ganzen Nachlass in Husum. Das ist natürlich super, da brauchte man dann gar nicht so weit zu fahren und nicht alles in New York zu machen. Und wir haben uns da aber wirklich so durchgewühlt, weil die wussten selber gar nicht mehr, was sie alles hatten. Die ganzen Gemälde von Nissen sind da, also die er selber gesammelt hat. Das gehörte so zum guten Ton, wenn man halt jemand war. Da musste man nicht nur Automobile, Pferde, sondern musste auch Gemälde sammeln, welche da alle wirklich dazugehören. Oder wir haben die Spazierstöcke wiedergefunden, die irgendwo auf dem Dachboden liegen. Und also es wurde auf einmal gesichtet, 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 und währenddessen wurde einfach klar, welche Bedeutung Ludwig Nissen hat. Und es ist schön, dass wir das so ein bisschen wiederentdeckt haben.
Westküste FM in Husum auf 98,8.
Als in der Nacht vom 16. auf den 17. Februar 1962 die große Sturmflut an der Nordseeküste Halligen verwüstete, Deiche zerstörte und das Vieh in den Ställen ertränkte, grenzte es an ein Wunder, dass an Schleswig-Holsteins Nordseeküste keine Menschen starben. In ihrer Dokumentation lässt Filmemacherin Martina Fluck Zeitzeugen zu Wort kommen, die die Ereignisse eindrucksvoll schildern. Hören Sie nun den zweiten Teil des Interviews von Andreas Kuballa.
Jede Menge Material aus den Archiven gab es bestimmt auch für den zweiten Film, der als erstes läuft am 21. Januar, nämlich der Film Große Sturmflut von 1962. Wie bist du da an das Material gekommen und wie hast du damit gearbeitet?
Ja, also der Titel ist Die große Sturmflut von 1962 an Schleswig-Holsteins Nordseeküste. Das ist deswegen wichtig, weil man denkt an die große Sturmflut von 1962 im Wesentlichen in Bezug auf Hamburg, weil dort Menschen gestorben sind. Dabei ist hier an der Nordsee natürlich das genauso schlimm gewesen. Es sind Deiche gebrochen, es sind Halligen untergegangen, aber es ist keiner gestorben, wie durch ein Wunder, oder vielleicht auch, weil die Bevölkerung etwas besser auf solche Situationen eingestellt ist. Da gab es jetzt verschiedene Quellen. Wir haben sowohl mit privaten Archivmaterial gearbeitet, das ist zumeist Super 8 oder Fotografien gewesen, als auch Fotografien oder Super 8 Materialien, die im Landesarchiv liegen.
Das kann man sich heute ja kaum noch vorstellen, welche Ausmaße diese Sturmflut hatte. Vielleicht kannst du noch mal auch aus deinen Recherchen, und auch du kennst natürlich den fertigen Film, sagen, was für eine Bedeutung das für die Menschen in Schleswig-Holstein vor über 40 Jahren hatte.
Also interessant ist, wenn man an der Nordseeküste entlang geht, sieht man ja immer diese Marken, Sturmflut von 1962 und die anderen Sturmfluten. Dann ist man erstmal irritiert, dass 62 gar nicht ganz oben steht. Es war für die Menschen und für uns alle an der Nordseeküste ein Alarmsignal. Danach hat sich alles geändert. Es wurden die Deiche erhöht, es wurden auf den Halligen Schutzräume gebaut. Die gab es damals noch nicht. Es gab keine Schutzräume. Also die Leute sind tatsächlich, werden ertrunken. Also es wäre gar nichts, also es hätte nichts dagegen gestanden, so wie das Vieh ertrunken ist. Die Leute haben ja nur überlebt, weil sie irgendwie auf die Dächer geklettert sind teilweise. Und das hat wirklich die gesamte Art des Küstenschutzes maßgeblich beeinflusst. Seitdem hat sich das eben verändert. Für die Menschen selber ist das so, dass teilweise sie gesamtes Hab und Gut verloren haben. Also es sind Deiche gebrochen. Das Wasser ist in die Eider gedrückt. Das Eidersperrwerk gab es auch nicht. Das ist auch erst danach gebaut worden. Das heißt, alle Orte an der Eider sind auch überflutet. Das kann man sich heute wirklich kaum noch vorstellen, welchen Schaden eben eine Sturmflut anschaut. Es sei denn, man ist bereit, mal den Blick woanders hinzurichten und nach Bangladesch oder irgendwo hinzuschauen, wo ja solche Fluten tatsächlich eben große Zerstörungen auch anrichten. In Deutschland hat es halt dazu geführt, an der Nordseeküste und in Hamburg, dass einfach der Küstenschutz so groß geschrieben ist, dass jetzt nichts mehr passiert. Aber das liegt nicht daran, dass wir keine Fluten mehr haben, sondern weil wir einfach hohe Deiche haben.
Welche Herausforderungen gab es bei der Umsetzung dieses Projekts?
Was noch besonders ist, dass wir eben mit technischen Tricks arbeiten, dass das Archivmaterial hinter dem Protagonisten läuft. Wir haben also ein besonderes Verfahren. Wir haben eine Mischung von Schwarz-Weiß-Material und Farbmaterial. Also es wird auch nichts inszeniert und es kommen halt die Menschen zu Wort, die das wirklich erlebt haben, als Jugendliche oder als Erwachsene, die kleine Kinder hatten und sich retten mussten auf dem Dachboden, die halt ihre Familien gerettet haben, die versucht haben, ihr Vieh zu retten. Es sind Erlebnisberichte von den Menschen, die eben gerade mal so eben mit dem Leben davongekommen sind.
Die Filmmatinee beginnt um 11 Uhr am 21. Januar. Der Eintritt kostet 7,50 Euro. Um Reservierung wird gebeten unter der Nummer 0481 6868 11. Im Anschluss an die Veranstaltung besteht die Gelegenheit für ein Gespräch mit Martina Fluck. Hier nochmal die Nummer 0481 6868 11.